So, herzlich willkommen zur nachmittaglichen Sessionleitung im Einsteigerforum. Im ersten Vortrag wird Sebastian Andres über das Thema Linux blind bedienen, welche neuen Technologien gibt es, berichten.
Ja, vielen Dank. Von meiner Seite auch erstmal herzlich willkommen. Warst du fertig überhaupt? Oder? Okay, ich wollte jetzt keinen hier rüde unterbrechen. Neue Technologien gibt es. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil so wirklich viel neue Technologien gibt es eigentlich gar nicht so wirklich, sondern das wird eher ein Rundumblick, was es überhaupt für Technologien gibt, beziehungsweise was im Moment so möglich ist. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zu mir. Mein Name ist Sebastian Andres. Ich komme aus Berlin, bin dort in der Linux User Group Berlin tätig, bin selbstständig im Bereich Barrierefreiheit, Accessibility. Also alles, was mit Barrierefreiheit zu tun hat, ist so mein Steckenpferd. Ich bin von Geburt an blind und das ist vielleicht ein Grund, warum ich geeignet bin, dazu was zu sagen, aber natürlich nicht nur. Wenn jemand Fragen hat zu mir als Person oder sich die eine oder andere Sache nochmal angucken möchte oder nachfragen möchte, ist nach dem Vortrag Gelegenheit dazu. Ja, um was wird es heute gehen? Also, es geht zunächst erst einmal darum, was ist überhaupt eine Brellzeile? Der eine oder andere hat davon vermutlich noch nie was gehört. Für denjenigen, für den das ein Begriff ist, der das todlangweilig findet, der muss dann bei der Folie eben mal weghören. Darüber hinaus soll es dann darum gehen, Screenreader in der Konsole, Screenreader dann im nächsten Schritt in der grafischen Oberfläche, vielleicht erstmal vorab dann zu klären, was überhaupt ein Screenreader ist, was der überhaupt tut. Und das Thema Sprachausgaben unter Linux. Wir hatten heute auf der Herfahrt, wir sind heute Morgen gekommen, ein bisschen über Spracheingabe diskutiert, Sprachausgabe diskutiert. Ähnelt sich alles so ein bisschen, auch wenn es gravierende Unterschiede sind, aber die Techniken, die dahinter stehen, die Bibliotheken, die ganzen Wörterbücher, sage ich mal, die sind die gleichen. Und da werde ich noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie die Sprachausgabe unter Linux eigentlich funktioniert und wie sie eigentlich angesteuert wird. Ja, und wenn wir über Linux reden, möchte ich natürlich auch so ein bisschen das vorbringen, was ich besonders gut finde. Und das sind eben die einzelnen Distributionen oder Live-Linuxe, habe ich das mal überschrieben. Also auch mal so ein bisschen gucken, wie sieht es denn eigentlich in der einen oder anderen Distribution aus. Da gibt es ein bisschen was und es gibt auch Spezialdistributionen, aber da kommen wir dann entsprechend dazu, wenn wir darüber reden. Ja, und zum Schluss im Einsteigerforum natürlich immer wieder ein wichtiger Punkt, die Fragen, die offen sind, müssen geklärt werden. Vielleicht will man über das ein oder andere Thema diskutieren. Also das soll auch immer etwas, dafür soll ja auch immer Raum sein, dass man über die einzelnen Dinge ausführlich diskutieren kann. Ja, dann... was ist denn mir hier passiert? Wollen wir zunächst einmal über Braillezeilen sprechen und wollen uns darüber austauschen, wie die überhaupt funktionieren, was die überhaupt tun. Zunächst einmal eine Braillezeile, wie der Name schon sagt, eine Zeile. Das ist ein Gerät, ein Hardwaregerät, was an den Computer angeschlossen wird. Über entweder USB, früher seriell, neuerdings auch Bluetooth, also auch drahtlos ist möglich. Und die stellt Zeichen, entweder 20 Zeichen sind die schmäleren oder 40 Zeichen oder die großen Braillezeilen eben auch 80 Zeichen dar. Man muss sich das dann vorstellen, ich habe hier vorne an der Braillezeile, Sie können sich das nachher auch gerne angucken nach dem Vortrag, hier vorne eine Leiste, mit der kann ich nach rechts, links, oben und unten die Zeile bewegen. So eine, vergleichbar vielleicht mit Scrollbalken. Also wenn dann die Zeile voll ist, dann kann ich eben scrollen und dann geht es weiter in die nächste Zeile. Und Ja, angeschlossen, wie gesagt, seriell USB, Bluetooth. Was mich so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, ist, dass in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht wirklich viel Entwicklung passiert ist in dem Bereich. Wenn Sie sich eine Preiszeile angucken vor 30 Jahren, da wurde das Ding über seriell angeschlossen. Wenn Sie sich das dann, später kam dann USB dazu. Ja, was hat man gemacht? Die Hersteller sind natürlich auch nicht blöde. Sie sind hergegangen und haben USB-to-Serial-Konverter eingebaut. So, das heißt, unter Linux taucht eine USB-Preiszeile einfach als eine, als ein serieller USB-Anschluss auf, also unter DevTTY-USB-0 quasi. So, und mit Bluetooth heute hat man nichts anderes gemacht. Man hat dann eben zusätzlich von seriell auf Bluetooth konvertiert. Und vielleicht um die Frage so ein bisschen vorwegzunehmen, warum macht man eigentlich kein Braille-Display, was man in, flächig darstellt, also 2D quasi? Das macht man eigentlich nicht, weil die einfach zu teuer sind. So ein Braille-Modul, ein einziges Modul, hat ja eine Matrix von 2 Punkte nebeneinander, 4 Punkte übereinander, also so, dass wir 8 Punkte quasi haben, die man schalten kann. Da kommen die Stifte raus, dann wird es in Braille-Schrift übersetzt. Und hier kostet so ein Modul, meine ich, 80 Euro. Hört sich erstmal nicht so viel an, rechnet man das Ganze auf eine 40-stellige Braille-Zeile hoch, macht noch ein bisschen Entwicklungsarbeit dazu, die in den letzten 30 Jahren nicht passiert ist, aber egal. Dann kostet so ein Teil eben schnell 5.000 Euro. So, und wenn wir dann sagen, okay, 80 Zeichen, doppelt so lang, doppelt so teuer, sind wir bei 10.000 Euro. Und für mich, wie gesagt, unverständlich, warum die Teile so extrem teuer sind, aber wie dem auch sei. Ja, sie gibt es noch in verschiedenen Ausführungen. Manche haben eine Computertastatur drauf, PC-Tastatur. Früher gab es die auch, dass direkt Braillezeilen an einem Laptop angebaut waren. Viele finden das ganz toll, vor allen Dingen die Firmen, die es produzieren, finden es ganz toll und werden das und verkaufen das liebend gerne. Ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch und halte nicht so viel davon. Wenn ein Notebook zum Beispiel direkt integriert ist, habe ich das Problem, das Notebook ist nach einem Jahr oder zwei Jahren veraltet. Ich möchte gerne Teile tauschen. Naja, okay, Teile tauschen mag vielleicht noch gehen, aber wenn ich dann irgendwann dazu übergehen will, die Hauptplatine zu tauschen, weil ich einen anderen Prozessor haben will, dann ist das nicht mehr rentabel. Aber entsorgen kann ich das Teil nicht, weil dann habe ich meine Braillezeile mit entsorgt. Also das ist ein bisschen blöd. Deswegen bin ich persönlich, aber das ist auch wieder eine Geschmackssache, der Auffassung, dass ich sage, die Braillezeile sollte nur Braillezeile sein und auch nur eine Braillezeile haben und wenn es geht, sonst nichts. Weil alles andere, eine Computertastatur genauso. Wenn ich eine Computertastatur benutze, benutze die regelmäßig. Da meine ich irgendwie, ja, 8 Stunden am Tag und arbeite damit. Dann ist die vielleicht auch einfach irgendwann mal fertig. Wenn das nicht eine, jetzt letztens habe ich in der B-Look mit einem geredet, der sagt, also ich nehme eine richtige Dell-Tastatur, was richtig vernünftig ist. Die ist zwar richtig teuer, kostet ein paar hundert Euro, aber im Laufe der Zeit hole ich die raus. Ja, okay, wenn man das so macht und das auch eine so hochwertige Tastatur verbaut wurde in der Braillezeile, ist das gut. Meistens ist es aber nicht der Fall. Und dann nehme ich lieber eine Tastatur, entsorge sie irgendwann, kaufe für 20 Euro eine neue oder für 10 Euro und bin dann nicht darauf angewiesen, die Braillezeile mit entsorgen zu müssen. Also vielleicht nur so viel erstmal zur Braillezeile an sich. Es sollte nur kurzen Eindruck verleihen, damit man einfach weiß, wie so ein Teil aufgebaut ist, wie so ein Teil funktioniert, wenn es dazu dann konkrete Fragen gibt, wie gesagt, noch am Ende. Kommen wir zur Screenreader und in der Konsole. Es gibt ja verschiedene, ich greife mir jetzt einfach mal drei raus, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Zunächst der Screenreader SBL oder ich glaube, er heißt jetzt OpenBlinux. Wurde im Laufe der Zeit ab und an mal umbenannt. Es ist eine Entwicklung von Markus Ganprax. Der SBL hieß früher SUSE Blinux. Und wie der Name schon sagt, der Marco hat früher bei SUSE gearbeitet, als das Ganze noch in Nürnberg stattgefunden hat. Das ist ja nun auch schon gefühlt eine Ewigkeit her. Und dort hat er halt den Screenreader entwickelt, war eigentlich schon recht früh damit dran, also ich meine, wurde dann auch offizieller Bestandteil der SUSE-Distribution, war dann, ich glaube, mit Version 6.4, 6.5, als noch Boot-Disketten dabei lagen, war das. In der Zeit wurde das also fester Bestandteil und SUSE hat dann angefangen und hat etwas gemacht, was zu dem Zeitpunkt noch keiner gemacht hatte. Hat er nämlich den Installer so ausgelegt, dass man mit Braille-Unterstützung eine Installation durchführen konnte. Und das war zu der damaligen Zeit gigantisch und ist es meiner Meinung nach heute auch noch. Was ist an dem Screenreader noch interessant? Interessant an dem Screenreader noch ist, dass er sehr, sehr konfigurabel ist. Ich kann also hergehen und kann nicht nur die Tastenzuweisung, also welche Taste an der Braillezeile möchte ich nehmen, um zum Beispiel eine Zeile nach oben zu gehen oder eine Zeile nach unten zu scrollen. Sowas, das kann ich alles dort anpassen. Ich habe dort eine Keymap, nennt sich das, und die Keymap weist der Braillezeile eine Taste zu, die auf der PC-Tastatur sein kann, die kann aber auch eine Taste an der Braillezeile sein. Und dadurch kann ich das alles ganz genau individuell einstellen für mich. Und trotzdem ist es aber einfach gehalten. Und da möchte ich kurz eine Konfigurationsdatei einmal zeigen, damit einfach mal klar wird, ja, wie einfach das eigentlich ist. Und zwar, ich habe die jetzt hier einfach abgelegt bei mir in meinem Home-Verzeichnis, aber eigentlich liegt die unter etc.sbl.conf. Und das ist hier noch ein bisschen mit Kommentarzeichen drin und so. Also hier unter Braille Name trägt man einfach nur ein, welche Braillezeile man hat. Hier habe ich eine EL40S eingetragen. Das ist von der Firma Papenmeier eine. Es wird aber eine ganze Handvoll Zeilen unterstützt. Da kann man dann mal in der Dokumentation nachgucken, wer sich dafür interessiert. Da gibt es dann entsprechende Listen und auch Angaben. Ja, unter Braille-Port, ganz klar, ist eigentlich selbsterklärend. Sieht man direkt, an welchem Port sie angeschlossen ist. Hier haben wir das Phänomen, ja, es ist halt ein USB-to-Serial-Konverter, also deswegen TTY USB 0, also am ersten seriellen USB-Anschluss quasi. Ja, und der Screenreader kann natürlich auch Sprache. Und da kommen wir dann noch drauf zurück. Hier ist als Sprachserver Speech Dispatcher eingetragen, werde ich dann gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und als Port ist hier quasi nichts eingetragen, einfach nur zwei Slash, weil eine Software-Sprachausgabe natürlich keinen Port braucht. Interessant ist das hier, wenn man von früher kennt, der ein oder andere das vielleicht noch, da gab es Hardware-Sprachausgaben, das war so eine kleine Box, die hat man dann über, ich glaube, seriell an den Computer angeschlossen und die konnte nichts anderes als sprechen, was zu der damaligen Zeitpunkt natürlich ein Fortschritt war, aber im Zeitalter der Software-Sprachausgabe ist das natürlich nicht mehr erforderlich. Ja, BALD, das ist im Prinzip ein Daemon, der im Hintergrund läuft und die Braille-Ansteuerung macht. Hier sage ich dann einfach mit BALD Host, auf welchem Hostname der Braille-Daemon läuft. Hier natürlich Localhost, weil das natürlich der gleiche Rechner ist. Theoretisch habe ich zwar noch nie probiert, ich sehe auch nicht so richtig, wo das interessant sein könnte, aber ließe sich das auch über Netzwerk realisieren. Dass ich also quasi sage, der BRL-Daemon läuft dann auf einem anderen Rechner, wo die Braillezeile angeschlossen ist und der Screenreader läuft auf einem anderen Rechner und dann lässt sich das so konfigurieren.
Da kann ich zum Beispiel jetzt einen Rechner entfernen, der headless, wo der sehr viel Rechenleistung hat, keine Grafikkarte. Und dann auf der anderen Seite ein Raspberry Pi und die Braillezeile am Raspberry Pi.
Wäre theoretisch möglich, praktisch bringt das aber nicht wirklich viel, weil der Raspberry Pi ist so leistungsfähig mittlerweile geworden, dass auch der die Braillezeile durchaus problemlos handeln kann. Und ich das gar nicht, weil ich, also, oder anders gesagt, auf der anderen, der Rechner, an dem die Braillezeile angeschlossen ist, kann ich im Prinzip gar nicht arbeiten. Weil da nur tatsächlich dann der Braille-Daemon läuft, der die Braillezeile ansteuert. Das wäre quasi ein eigener Rechner für die Ansteuerung nötig. In dem Fall aber gar nicht erforderlich, weil wenn ich diese Kombination hätte mit einem anderen Rechner, der keine Grafikkarte hat, wie gesagt, Grafik ist sowieso überbewertet, ist es so, dass ich mich dann lieber per SSH anmelde an dem System, habe dann über Remote Shell den Zugriff drauf, die Verbindung ist verschlüsselt, egal auch wo der Rechner steht, spielt also gar keine Rolle und ich kann da ganz normal arbeiten, ohne dass ich da irgendwelche Klimmzüge machen muss. Aber ich denke mir zur Erklärung, diese Situation, das ist einfach ja auch unter Linux typisch. Also viele Systeme binden sich entweder über einen Socket an oder halt über Netzwerk eben. Das ist ja ein typisches, gibt es bei Linux ja ganz oft. Das ist ja mit vielen Diensten so. Und genau. Ja, ansonsten hier auf die ganzen Authentifizierungskeys und so gehe ich jetzt mal nicht ein. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Was vielleicht noch interessant ist, dass weiter unten die, genau hier unten, also Braille Table, da kann man dann natürlich sagen, welche Braille Tabelle will man haben. Es gibt ja, deutsches Braille ist ein bisschen anders als englisches Braille und französisches Braille hat dann mit den ganzen Auxong-Dingern da noch ein bisschen was anderes. Also da gibt es so ein bisschen verschiedene, so ein bisschen Unterschiede und da kann man halt sagen, okay, ich möchte genau diese Braille Table laden oder eben eine andere, die kann man, das kann man da einstellen. Profiles. Da möchte ich kurz drauf eingehen, weil das eine sehr interessante Sache ist. Die Windows-Screenreader fangen meines Wissens damit jetzt auch an oder haben das auch schon etwas länger. Ich meine, man muss sich immer vorstellen, ich weiß nicht, SUSE 6.3 oder so, als die Entwicklung damit angefangen hat, das war irgendwie im Jahr, weiß ich nicht, 2000, 2002 oder so. Und da waren diese Grundzüge hier schon alle da. Und das... Das finde ich das Faszinierende. Das war damals tatsächlich etwas, da haben andere Screenreader unter Windows davon nur geträumt. Was sind Profiles? Profiles, da habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein bestimmtes Profil haben für eine Anwendung. Nehmen wir mal zum Beispiel an, ich habe einen Editor, VI oder Vim oder einen Mailer, Matt. Zum Beispiel, oder einfach eine SSH-Verbindung geht auch, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, dass beim Mailprogramm Matt immer die Sprache anders vorgelesen wird, also die Sprechgeschwindigkeit schneller ist, oder ich kein Zeichenecho oder Satzecho oder so habe, das, oder ein Wortecho. Das ist einfach, dass beim Vorlesen wenn ich da Tasten drücke, werden die Tasten vorgelesen. Also drücke ich ein A, liest der Screenreader A vor, drücke ich ein B, ein B und so weiter. Und das kann ich da alles konfigurieren. In so einem Profile gibt es noch verschiedene andere Dinge, die ich dort konfigurieren kann. Und da kann ich dann sagen, diese Anwendung kriegt dieses Profile und ähnliches. Und hier kann ich hergehen, deswegen sind hier 4 Profiles aufgelistet. Und ich kann auch manuell umschalten. Ich kann auf der Braillezeile sagen, jetzt nehme ich ein bestimmtes Profile, da möchte ich jetzt bewusst hinschalten. Ich glaube, oder wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt gar nichts verstehen. Ich denke, was hat er jetzt für Mist erzählt? Was soll das Ganze? Und für was brauche ich überhaupt so eine Umschaltung? Ich meine, wenn Profiles, dann soll das doch alles automatisch gehen und ich will doch da per Hand nichts umschalten. Ja, das geht auch automatisch. Wie funktioniert das überhaupt? Es ist relativ einfach. Anhand der Prozessliste erkennt der Screenreader, okay, jetzt habe ich eine Bash geöffnet und dann lädt er automatisch das Bash-Profile. Wenn ich ein Matt aufmache, erkennt er, okay, hier läuft ein Matt auf der Konsole und dann öffnet er mir das Matt-Profile. Also anhand der Prozessliste wird es erkannt und das entsprechende Profil geladen. Ja, und warum muss ich dann jetzt um alles in der Welt hierher gehen und manuell Profile umschalten? So Blödsinn. Könnte man zumindest meinen. Ja, das habe ich früher auch gedacht, aber wenn ich eine SSH-Verbindung irgendwo hin aufmache, dann erkennt mein lokales System hier, dass das ein SSH-Profile ist. Mein lokales System hat hier in der Prozessliste einen SSH-Client laufen. Das ist ja auch richtig so. Wenn ich jetzt aber auf dem entfernten System zum Beispiel ein Matt starte und habe da ein eigenes Profil hinterlegt, dann erkennt er das nicht. Weil die Prozessliste wird hier nur lokal abgefragt und nicht auf meinem entfernten Rechner, wo ich eingeloggt bin. Das heißt, hier kann ich dann auf dem entfernten Rechner zum Beispiel einen Matt starten und kann hier per Hand auf mein Matt-Profil umstellen. Und hier kann ich eben 4 Profile vorbelegen. Und kann eben sagen, welche ich umschaltbar haben will. Ich habe jetzt einfach mal welche eingetragen. Das lässt sich individuell halt anpassen. Okay, vielleicht erstmal so viel zu dem Screenreader. Hier haben wir noch ein paar andere Punkte, deswegen, ich habe großspurig gesagt, ich halte mich an die Zeit, dann muss ich auch sehen, dass ich das irgendwie bewältige. Und so, hier waren wir. Daher möchte ich da nicht weiter drauf eingehen. Gut, reden wir mal über einen weiteren Screenreader. Und zwar über BrailleTTY. BrailleTTY ist ein Screenreader, den es auch schon sehr lange gibt. BrailleTTY ist in den meisten Distributionen eigentlich enthalten, meines Wissens. Er lässt sich über die Paketmanager nachinstallieren. Er unterstützt sehr, sehr viele Braille-Zeilen. Ich meine mehr als OpenBlinux. Bin mir da jetzt aber gar nicht mehr ganz sicher, wie gerade der aktuelle Stand ist. BrailleTTY konnte am Anfang vieles nicht, was OpenBlinux konnte. Ich würde sagen, BrailleTTY hat jetzt in den letzten Jahren ziemlich aufgeholt. Am Anfang war es zum Beispiel so, dass die Tastenkonfiguration nicht veränderbar war. Das war hart codiert. Das ist jetzt meines Wissens auch anders. Früher war BrailleTTY auch nicht, in der Lage, Sprachausgaben anzusteuern. Das ist jetzt auch anders geworden. Was ich meine, was BrailleTTY tatsächlich nicht unterstützt, sind Profiles. Ich glaube nach wie vor, dass BrailleTTY keine Profile-Anbindung hier hat. BrailleTTY möchte ich hier trotzdem zusätzlich noch erwähnen, weil wer mit der grafischen Oberfläche arbeitet und kommen wir gleich drauf, mit Orca arbeiten will beispielsweise, Orca lässt sich auch mit OpenBlinux bedienen, aber ich sag mal, BrailleTTY läuft dort tatsächlich out of the box, einfach aus dem Paketmanager installieren, fertig. Bei OpenBlinux muss man da hergehen und muss dann noch die entsprechenden Python-Geschichten kompilieren und gucken, dass das im richtigen Python-Pfad liegt und so weiter, damit das alles gefunden wird und die Braille-Anbindung funktioniert. Und deswegen hier an dieser Stelle kurz BrailleTTY auf jeden Fall erwähnt. Und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr einfacher Einstieg, weil nach der Installation im Paketmanager das sehr oft läuft. Unproblematisch. Interessant, das Systemd-Skript von BrailleTTY scheint noch nicht auf dem Höhepunkt der Technik angekommen zu sein. Das friert bei mir völlig ein unter einem Debian. Habe ich hier ein Debian-Testing laufen. Also das ist vielleicht auch ein Bug, der noch irgendwie beseitigt werden muss. Aber ja, das nur mal so am Rande. Ja, wer sich so ein bisschen mit den Screenreader-Geschichten beschäftigt hat auf der Konsole, der hat vielleicht auch schon mal was von SpeakUp gehört. Das ist eine reine Sprachausgabe, möchte ich nur ganz kurz am Rande erwähnen, sollen auch nicht weiter vertieft werden. Und SpeakUp bin ich mir gar nicht sicher, wie das im Moment ist, aber früher war dafür immer ein Kernel-Patch notwendig. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber es bringt... Ist, ja, okay. Ich benutze es einfach nicht mehr, weil eine reine Sprache bringt mir nicht viel. Also selbst wenn ich keine Braille-Zeile hätte, würde ich die Vorzüge von anderen Screenreadern benutzen. Wie zum Beispiel OpenBlinux oder BrailleTTY oder ähnliches. Weil die auch einfach ohne Sprachausgabe über Tastatur mittlerweile so gut benutzbar sind, dass ich das so gar nicht machen würde mehr. Aber wie gesagt, ich wollte es Vollständigkeit halber an dieser Stelle nochmal dazu geführt haben. Ja, reden wir ein bisschen über die grafische Angelegenheit. Wir wollen ja nicht immer in der Textoberfläche bleiben. Textoberflächen sind natürlich super. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Andere Leute fragen mich dann immer mal, was hast du denn da wieder für ein komisches Fenster offen? Aber mit dem komischen Fenster kann ich effizient arbeiten. Also ist das nicht verkehrt. Trotzdem wollen wir einen Blick natürlich auch zur Grafik schweifen lassen. Da möchte ich einen ganz kurzen Abriss geben, wie so die Entwicklung gewesen ist. Früher so... Ich glaube so 2005, 2006, ja so ungefähr vor so 10, 11 Jahren, gab es von der Firma Baum Retec, die haben einen Screenreader entwickelt, der hieß Copernicus. Das ging dann eher so ein bisschen schleppend voran. Wer sich von Ihnen sich mit dem ganzen Hilfsmittelmarkt und der ganzen Hilfsmittelproblematik ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass dieser ganze Markt eigentlich getrieben ist, meistens zumindest durch finanzielle Interessen. In Deutschland stehen wir ziemlich gut da, weil Krankenkassen und andere Kostenträger sehr viele Dinge finanzieren und übernehmen. Daher muss man sich da nicht so wirklich Gedanken machen. In den USA ist das anders. Da hat nicht jeder eine Braillezeile, weil er sich einfach nicht leisten kann. Da gibt es keine Kostenträger, die so dann in die Bresche springen und das einfach bezahlen. Und in Deutschland hat das zur Folge gehabt und eigentlich immer noch, das löst sich so langsam ein bisschen auf, aber das hat so zur Folge gehabt, dass für viele Firmen klar war, na, wir können im Prinzip für unsere Geräte nehmen, was wir wollen, das wird eh bezahlt. So. Und die Firma Baum hat damals versucht, so ein bisschen auf Linux-Basis, dann, naja, sie wollen ja auch mal Linux unterstützen, da was zu machen, haben aber schnell festgestellt, dass auf diesem Markt kein Geld zu verdienen ist, in dem Umfang, wie sie das unter Windows können. Und dass das für sie auch keinen nennenswerten Markt bietet. Und deswegen ist dieses Projekt dann relativ schnell auch eingeschlafen. Die nächsten, die was probiert haben, war IBM. Die haben einen Screenreader ins Leben gerufen, den sie LSR genannt haben. Das ist einfach Linux Screenreader. Da ist irgendwie auch nichts weiter passiert. Das ist dann auch irgendwann eingeschlafen. Und danach kamen wir zu dem nächsten Problem, was auch eingeschlafen ist. Das war dann nämlich das Projekt SU. Screenreader Usability Extension wurde das genannt. Das war sogar ein Projekt, was von der Bundesregierung gefördert wurde, vom Ministerium für Arbeit und Soziales es war mehr als 1 Million im Einsatz, was natürlich jetzt für eine Screenreader-Entwicklung ein Witz ist, aber trotzdem wurde das finanziert und es gab viele Probleme dabei. Man hat sich dann gesagt, naja, wir wollen so ein bisschen was Eigenes entwickeln und wir stützen uns auf die Grundlage von LSR, dem Linux Screenreader von IBM. Das war damals schon an der Stelle tot, das Ding. Man hat dann auch gesagt, das bringt nichts, aber man hat nichts draus gehört. Nachdem das Projekt rum war, war die Kripo dort und hat alle Rechner mitgenommen, weil man wegen Veruntreuung ermittelt hat. Also schade drum. Aber das war dann der Ausgangspunkt, das war dann das Ende von diesem ganzen Ding. Ich glaube, mittlerweile sind sogar die Repositories und alles, was es bis dahin gab, vom Netz genommen. Also das Wiki, wo es mal eine, naja, bisschen Dokumentation gab, sage ich mal, gibt es nicht mehr. Die ist weg. Ja, und es wäre ja schlimm, wenn es dann nichts weitergegeben hätte. Aber schlimm endet es nicht. Und deswegen gibt es Orca. Und Orca ist wird aktiv entwickelt, hat damals dann mit Ende von Copernicus wurde das Projekt dann ins Leben gerufen und Orca ist auch Bestandteil von vielen Distributionen. Manchmal würde man sich vielleicht die Entwicklung ein bisschen schneller voran wünschen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und Orca läuft an sich aber doch schon recht stabil und man kann das ein oder andere damit unter der grafischen Oberfläche durchaus machen. Das hier zum Beispiel benutze ich auch gerade Orca zur Präsentation. Das nur am Rande ist hier eine Shell, eine grafische Shell, ein Terminal und da drin habe ich ein Text-Presentation-Programm aufgerufen, TPP. Und habe ich deswegen über die Shell gemacht, weil ich in der grafischen Shell ja schön einfach mit Steuerung Plus das alles so ein bisschen vergrößern kann für diejenigen, die gerne immer ganz hinten sitzen. Und ich weiß, dass es davon immer Kandidaten gibt. Und deswegen möchte ich natürlich auch für diejenigen ermöglichen, dass sie was lesen können. Und damit habe ich die Chance genommen und genutzt und habe dann eben das über ein grafisches Terminal gemacht. Ja, jetzt für die, die hier vielleicht anwesend sind und ein bisschen in der Entwicklung tätig sind und sich vielleicht so ein bisschen fragen, naja, was muss denn überhaupt gemacht werden, damit überhaupt jemand, der einen Screenreader benutzt, die Anwendung überhaupt benutzen kann. Für alle anderen, die so ein bisschen mit der Materie vertraut sind, dürfte das eigentlich klar sein. Aber zumindest der erste Punkt ist natürlich wichtig, eine vollständige Tastaturnavigation muss möglich sein in den Anwendungen. Also das bringt nichts, wenn dann irgendwelche Dinge nicht beschriftet sind, beziehungsweise ich nicht mit Tastatur dahin komme. Dann kann ich die Knöpfe nicht auslösen. Ganz wichtiges Thema hier ist zum Beispiel die Tab-Reihenfolge, Tabulator-Reihenfolge. Also wenn ich irgendein Dialogfeld zum Beispiel habe, dann ist es wichtig, dass ich, wenn es zum Beispiel OK und Abbrechen gibt und noch was Drittes, meinetwegen durchsuchen, dann ist es üblich, dass in der Reihenfolge erst durchsuchen, dann OK und dann Abbrechen kommt. Und da ist es dann wichtig, dass man auf sowas achtet, dass man sagt, okay, die Tabulatorreihenfolge muss stimmen, dass nicht nach erst kommt okay, dann kommt durchsuchen und dann kommt abbrechen. Das wäre eine untypische Tabulatorreihenfolge. Also das ist so eine Sache, die ist eben wichtig, dass man auf die Tastaturnavigation achtet, dass man darauf achtet, dass die Tastaturnavigation einheitlich ist, dass man überall hinkommt an alle Knöpfe und Schalter, die irgendwie benutzt werden müssen oder benutzt werden sollen. Man muss sich eben immer vor Augen führen, jemand, der einen Screenreader benutzt, benutzt keine Maus. Und ich sage immer als gute Übung, ziehen Sie mal die Maus ab, legen Sie mal zur Seite, die braucht eigentlich kein Mensch, es gibt nur Sehnenscheidentzündung. Nehmen Sie lieber die Tastatur. Erstens arbeitet man damit effizienter, weil mit kurzen Tastenkombinationen ist es wesentlich schneller zu arbeiten. Und Sie müssen nicht als wechseln zwischen Tastatur und Maus, also einfach so die Handbewegung ist einfach besser, wenn man unter ergonomischen Gesichtspunkten einfach auf der Tastatur bleibt. Und dann sieht man ganz schnell, was eigentlich geht und was eigentlich nicht geht. Also das ist ein wichtiges Kriterium. Was natürlich, da komme ich gleich nochmal zu dem Accessibility-Baum. Ja, welche grafischen Oberflächen funktionieren überhaupt? Welche kann man überhaupt benutzen? KDE geht jetzt seit, einer gewissen Zeit auch, schon irgendwie etwas länger, ich meine jetzt so seit 2 Jahren oder so. Das war früher nicht möglich, weil man früher Orca hat auf GTK gesetzt und konnte deswegen KDE nicht benutzen, weil KDE ja in Qt entwickelt ist. Und habe ich jetzt hier auch nochmal, also Qt und GTK basierende Anwendungen lassen sich benutzen. Und dadurch, dass jetzt auch KDE möglich ist, laufen auch alle möglichen anderen Anwendungen, die in Qt entwickelt wurden. Naja, und Unity, auch als Ubuntu-Desktop, den will ich hier nochmal anführen, weil man den so ein bisschen, wenn man über Desktops spricht, auch gerne mal so hinten runterfallen lässt. Also auch Unity lässt sich mit Orca benutzen. Hier ist halt der Punkt, je mehr die Tastaturnavigation und je besser eine persönliche Anpassung der einzelnen Desktop-Oberflächen möglich ist, umso besser ist es natürlich auch hier zugänglich. Fragen Sie mich nicht, welchen Desktop soll ich denn nun nehmen? Dann würde ich sagen, wie in der Linux-Welt üblich, ja, ist Geschmackssache. Ich mag kein KDE, ich nehme nicht, ich nehme dann eher GNOME. Wobei ich natürlich auch die Nachteile von GNOME sehe, was mich bei GNOME zum Beispiel, habe immer das Gefühl, GNOME ist so ein riesenmächtiges Teil. So. Ich habe auch schon schlankere Desktops benutzt. Also da ist, da kommt es eher vielleicht auf eigene Vorlieben an, sage ich mal. Nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, die Entwickler, ob die vielleicht hier anwesend sind, ob sie schon mal was von dem Accessibility-Baum gehört haben, beziehungsweise von Accessibility-Schnittstellen. Meistens ist das eher ein Buch mit 7 Siegeln, weil man das einfach in der täglichen Arbeit nicht so zwingend braucht. Und ich hatte jetzt, ich glaube letztes Jahr, oder ist es sogar schon 2 Jahre her, hatte ich ein kurzes Gespräch mit OwnCloud-Entwicklern, als es zum Beispiel darum ging, den OwnCloud-Client barrierefreier zu machen. Das ging, die Installation ging immer noch prima, auch unter Windows, aber nach der Installation der Einrichtungsassistent, da ging halt gar nichts mehr. Und dann haben wir uns ein bisschen hin und her unterhalten, dann haben wir festgestellt, dass vergessen wurde, die Accessibility-Features zu aktivieren. Und nachdem die aktiviert wurden, ging es eigentlich fast perfekt. Da waren die Grundlagen ziemlich gut gelegt. Was ist überhaupt, was hat diese Accessibility-Schnittstelle oder der Accessibility-Baum überhaupt zu tun? Was hat er überhaupt zu sagen? Was ist denn das? Sie müssen sich das so vorstellen. Jeder, der hier jetzt ein bisschen mit Computern schon mal gearbeitet hat und eine grafische Oberfläche vor ihrem inneren Auge jetzt hat, stellen Sie sich so ein Speichern unter oder so einen Öffnen-Dialog vor. Zum Beispiel in LibreOffice oder wo auch immer. In Nautilus, wie auch immer. Die gibt es hier überall. Und Sie müssen dann dem Screenreader hier irgendwie klar machen, okay, hier gibt es bestimmte Felder, hier können Sie bestimmte Dinge tun. Sie haben ein Feld, wo der Dateiname eingegeben werden muss, da stellt sich die erste Frage, was ist das? Das ist ein Eingabefeld, okay. ist das jetzt ein Eingabefeld, was auch gleichzeitig zu einem Pull-Down-Menü wird? Also es gibt ja solche Eingabefelder, da kann ich irgendwas reinschreiben und dann kriege ich Vorschläge und dann kann ich mit nach unten, Cursor runter, mir einen Vorschlag aussuchen. Ist das so ein Feld oder ist es ein reines Eingabefeld? Wenn Sie wissen, was das für ein Eingabefeld ist, dann ist die Frage, zu was gehört das Eingabefeld denn eigentlich? Ist das ein Feld für einen Dateiname? Ist das ein Suchfeld? Was ist das? Das heißt, das muss auch noch beschriftet werden. Oder wenn Sie eine Ausklappliste haben, gehen wir mal ein Feld weiter, Dateityp zum Beispiel. Dann müssen Sie erstmal wissen, okay, das ist ein Ausklappfeld. Das kann ich ausklappen. Da gehört der Begriff Dateityp dazu. Das heißt, die Zuordnung Dateityp zu der Ausklappliste. Und dann müssen Sie natürlich auch wissen, was steht denn eigentlich zur Auswahl. Also das heißt, welche Elemente enthält die Liste? Und das wird alles über die Accessibility-Schnittstelle abgebildet. Das kriegt der Screenreader als Information. Und da ist es halt wichtig, dass diese ganzen Zuordnungen, dass die sauber gemacht sind und dass die da sind. Und bei so einem einfachen Knopf, sage ich mal, wie OK oder Abbrechen, da muss nur klar sein, okay, das ist jetzt nur ist gut, aber da ist klar, muss halt klar sein, das ist ein Knopf, den kann ich drücken und der heißt OK. Und der löst dann OK halt aus. Ist ja logisch. Aber das sind die Informationen, die abgebildet werden müssen. Das ist jetzt ein relativ einfacher Fall. Aber zusätzlich werden auch noch Dinge berücksichtigt. Wie sind die Eingabefelder angeordnet? Gibt es eine Hierarchie? Gibt es Dinge, die voneinander abhängen? Also eine Baumstruktur wird quasi abgebildet. Stellen Sie sich einen Eigenschaftsdialog von einer Datei vor. Da haben Sie ganz oben ganz oben haben Sie den Fenstertitel. Untergeordnet davon ist der Dateiname. Da geht der Ast weiter rein. Untergeordnet von dem Dateinamen ist aber dann das, was zu der Datei gehört, nämlich Dateityp, Größe, Attribut und was noch immer kommt. So, dann unten die Knöpfe OK, Abbrechen zum Beispiel, gehören von der Hierarchie ja nicht mehr in die Hierarchie vom Dateinamen, sondern das ist im Prinzip, gehört zu der Hierarchie des Fensters, was Sie offen haben. In dem Sinne, dafür ist der Accessibility-Baum da und dann kann der Screenreader auch die ganzen Zuordnungen ziemlich sauber hinbekommen. Es würde jetzt vielleicht auch den Rahmen sprengen, das erschöpfend zu diskutieren. Wenn man im Internet konkret danach sucht, dann wird man da auf jeden Fall auch mehr Informationen finden. Ich kann Ihnen sonst auch nochmal entsprechende Links empfehlen, wo man nachlesen kann. Die Folien hier werden auch beim CLT hier online gestellt. Ich werde dann vielleicht nochmal den einen oder anderen Link ergänzen. Am Ende habe ich eine kleine Linksammlung, da fehlt aber dieser Bereich noch vollständig. Also das werde ich dann nochmal ergänzen. Dann haben Sie das zur Vollständigkeit eben da auch. Ja, wollen wir dieses Gebiet der Accessibility-Schnittstelle nun ein bisschen verlassen, wollen nochmal über Sprachausgaben sprechen. Früher war es so, dass man unter GNOME Speech hatte. Das war im Prinzip eine Bibliothek, an der verschiedene Sprachausgaben andocken konnten. Das war dann eben GNOME-Speech spezifisch und da hatte man GNOME-Sprachausgaben, die man unter GNOME ansteuern wollte, fest installiert. Das hat sich dann irgendwann nicht mehr als praktikabel erwiesen, weil man ja nicht nur Sprachausgaben unter GNOME hat, sondern ja irgendwie auch systemweit, die man vielleicht auch ein bisschen mehr benutzen will als nur in einer Oberfläche. Und hier ist der Dreh- und Angelpunkt Speech Dispatcher. Speech Dispatcher ist ein Sprachserver, so könnte man das sich vielleicht vorstellen, und da kann ich verschiedene Sprachausgaben anbinden. SpeechD ist die Abkürzung für Speech Daemon, der sagt schon, das ist ein Daemon, der im Hintergrund läuft, und da kann ich verschiedene Sprachausgaben andocken. Wer aus der Windows-Welt kommt, ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit SAPI. Da kann man also sagen, okay, ich nutze dann die und die und die Sprachausgabe, dock die dort an und dann kann ich die in der Konsole benutzen, ich kann die in GNOME benutzen, ich kann die in KDE benutzen, ich kann die eigentlich überall anbinden. Und welche Sprachausgaben sind das? Es gibt verschiedene. Das ist keine Liste, die den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber es soll so ein bisschen mal den Eindruck geben, was es gibt. Es gibt eSpeak als Sprachausgabe, die ist wahrscheinlich somit am weitesten bekannt. Die klingt sehr blechern. Ich muss auch sagen, von der Sprachausgabentechnologie, so vom Klang her, würde ich sagen, klingt die so, naja, 30 Jahre der heutigen Technik hinterher. Das Problem, was wir hier einfach haben, dass es eigentlich, oder mir ist keine Sprachausgabe bekannt, die wirklich frei ist, auch unter freien Lizenzen steht, wenn wir uns beispielsweise Embrolla angucken. Embrolla ist eine Sprachausgabe, die ich meine von der Uni Bonn und
oder nicht Uni Bonn, das ist in Belgien eine Uni.
Ja, in Kombination mit Uni mit zwei Uni Universitäten.
Bonn ist ja dann die deutsche Erweiterung.
Die deutsche Erweiterung, genau. Also in
ich
Kombination.
Bin dabei, Embrolla nachzubauen. Ich hab
ja, das ist interessant. Da können wir uns gerne noch mal unterhalten.
Sprachausgabe von Masanori Morise.
Ja.
Ich kann auch noch mal so eine Demo. Das wurde auch für diesen These von Gesang häufig verwendet, weil das in der Szene, in der Musikproduzentenszene, sehr populär ist.
Ja.
Und da bin ich gerade darauf zu bauen, was mehr Embrolla und Vocaloid auch ersetzt. Vocaloid ist diese Synthesizer-Stimme für Gesang,
also Musik. Was? Das Problem an Embrolla ist nämlich, dass es unter einer Non-Commercial, Non-Military Lizenz steht und nicht so wirklich hundertprozentig frei ist. Deswegen liegt zum Beispiel Embrolla als Sprachausgabe so nicht bei einer Knoppix bei. Und problematisch ist es eben auch, Embrolla zum Beispiel auf Rechnern zu installieren, die für am Arbeitsplatz oder so benutzt werden, weil dann natürlich schnell die Frage aufkommt, na, ist das jetzt eine kommerzielle Nutzung? Ich meine, dass es keine militärische Nutzung ist, davon gehen wir einfach mal aus, aber das mit der kommerziellen Nutzung ist eben so ein bisschen schwierig. Und deswegen, die Qualität von Embrolla ist schon besser, aber wie gesagt, wenn es da jetzt eine Nachentwicklung gibt, dann bin ich da sehr hoffnungsvoll, dass sich da ein bisschen was tut in dem Bereich. Wir hatten auch schon mal versucht, so eine deutsche Sprachdatenbank nachzubauen. Aber das ist nicht so einfach, weil man tatsächlich mal wissen muss, was man da genau eigentlich aufnehmen, aufsprechen und überhaupt, wie die deutsche Sprache zerlegt werden muss in Phoneme und so weiter, damit man das überhaupt qualitativ hochwertig auch hinbekommt. Daneben, neben Embrolla, gibt es von IBM TTS. Das ist eine Sprachausgabe, wer sich mit Screenreader ein bisschen beschäftigt hat, sich das ein bisschen auskennt, die klingt wie die Eloquenz-Sprache von JAWS, also von dem Windows-Screenreader. Und es klingt immer ein bisschen witzig, wenn ich das an dieser Stelle anbringe, aber IBM TTS ist nicht kostenlos. Die kostet 4,29 €. Das ist immer so ein bisschen schmunzeln die Leute bei 4,29 €. Das ist natürlich nicht viel Geld, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, dass es halt keine vollständig freie Sprachausgabe ist. Und deswegen, ja, man kann sie sich kaufen, klar, keine Frage. Ja, und natürlich Hardware-Sprachausgaben hatte ich jetzt schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt jetzt noch entwickelt werden. Ich glaube, das ist eher... Ja, aber das ist eher nicht etwas, was man in der heutigen Welt unbedingt jetzt direkt vorfindet, weil die Software-Sprachausgaben einfach so gut geworden sind, dass man da jetzt nicht mehr wirklich was machen muss in dem Sinne. Ja, kommen wir zu den Distributionen und zu den Live-Linuxen. Was ich total gut finde, ich kann Debian mit Brellzeile und oder Sprachausgabe direkt installieren. Ich meine, suchen Sie das mal bei Windows. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also, das fühlt man sich gar nicht so vor Augen, aber man geht her, kriegt einen neuen Rechner meinetwegen, kauft ihn sich einfach mal im Mediamarkt, ist so ein typisches Beispiel, schaltet den an und dann sitzt der Blinde da. Also, das kann doch nicht sein. Dann sitzt man da und kann nichts machen. Mit Windows 7 fing das, glaube ich, an, dass Microsoft auch jetzt angefangen hat, dass man da irgendwie Ctrl-S oder sowas drücken kann. Und dann wird ein Screenreader aufgerufen, der dann anfängt zu sprechen. Kann man nur hoffen, dass die Soundkarte erkannt wird, sonst ist das auch gewesen. Und das sind natürlich alles so Dinge. Klar habe ich das Problem, dass vielleicht meine Soundkarte unter Windows nicht erkannt wird. Aber dann kann ich auch eine Brellzeile nehmen und sie über USB anschließen. Wenn die der Screenreader erkennt, dann ist sie erkannt. Dann ist egal, was die restliche Hardware-Erkennung macht. Die Brellzeile funktioniert einfach. Und dann kann ich hergehen und kann so ganz einfach das Debian komplett vollständig installieren. Und das ist eine Errungenschaft, die finde ich einfach beachtlich. Windows brauchst du bis zur Version 7 oder 8, um das zu lernen. Wie gesagt, Debian kann es schon recht lange und SUSE konnte das seit der Version 6.3 oder 6.4. Also Ja, wobei ich auch sagen muss, dass das bei anderen Distributionen, also SUSE hatte das Problem, wie im Moment der Stand ist, weiß ich nicht. SUSE hatte das Problem, dass es ab der Version 10 oder 11 dann auch nur noch bedingt funktioniert hat, weil der Installer grafisch dann wurde und weil Orca dann mit bestimmten Dingen ausgestiegen ist. Ja, was ich an Linux natürlich so faszinierend finde, passt thematisch nicht so ganz hierher, Installation via SSH oder über serielle Konsole, passt aber deswegen in dem Sinne hierher, weil ich natürlich auch im Bereich Systemadministration unterwegs bin und dann ist es für mich natürlich wichtig, wenn ich in Umgebungen mit virtuellen Maschinen arbeite, da sitze ich nicht immer direkt vor dem Rechner, sitze ich schon vom Rechner, aber ich sitze nicht so vom Rechner, dass ich damit dann direkt an der virtuellen Maschine eine Brellzeile anschließen kann. Das ist alles wesentlich komplizierter und alles zu aufwendig und VNC-Verbindung kann ich nicht benutzen, weil ein Screenreader, bei VNC wird hier nur Grafik übertragen und da kriege ich nicht mit, wo natürlich, was für ein Element jetzt den Fokus hat. Im übertragenen Sinne könnte man meinen, der Accessibility-Baum würde nicht übertragen. Also der Screenreader sieht nur ein Bild quasi, sieht aber nicht, was da drin passiert. Also VNC-Verbindung ist nicht und geht nicht. Und wenn man sich heutige Virtualisierer anguckt, egal welche das jetzt sind, ob das Proxmox ist, ob das Xen ist, was auch immer, meistens gehen die her und arbeiten in irgendeiner Weise mit einer VNC-Verbindung. Und da kann ich natürlich nichts machen. Deswegen, total klasse, ich habe mir einen Debian-Installer genommen, habe irgendwie so im... Wer sich so ein bisschen mit Bootmanager, mit ISO-Linux auskennt, habe so ein paar Zeilen in ISO-Linux eingefügt, zwei, drei Kernel-Parameter angepasst und damit wird die komplette Ausgabe über die serielle Konsole gelenkt. Und dann kann ich wiederum, für die Virtualisierung ist das kein Problem, eine serielle Konsole zu leiten und dann kann ich über normales Terminal, normal mit dem Screenreader eine komplette Installation durchführen. Und danach, wenn das System nicht bootet, aus welchen Gründen auch immer, auch einen Haken. Oder, das habe ich natürlich auch schon gemacht, mit einem Installer gemacht, sobald der Installer eine Internetverbindung hat, kann ich das ganze Ding über SSH ansprechen. Benutzername, Passwort, kann die Installation ausführen, das war's. Das ist halt etwas, das ist unter anderen Betriebssystemen so nicht möglich. Zumindest ist mir nichts bekannt. Wenn was möglich ist und ich weiß es nicht und jemand weiß es, dann bin ich natürlich hoch dran interessiert, weil man immer wieder mit sowas konfrontiert ist. Ja, der ein oder andere hat sicher schon von Adriane gehört. Ich möchte Adriane auch hier an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt haben, weil das, glaube ich, vom Konzept ist es ein bisschen was anderes als man als Debian oder SUSE oder was auch immer. Ist aber konzeptionell, ich würde es auch nicht werten wollen, weil die Herangehensweise einfach eine andere ist. Was ist Adriane? Adriane ist ein System, das ist in Knoppix eingebunden. Jeder, der eine Knoppix-CD hat, kann das ausprobieren. Beim Bootprompt einfach Adriane eingeben und dann wird direkt Adriane gestartet. Ganz einfach. Und im Hintergrund läuft erstmal eine Brellzeilenerkennung ab, ganz klar. Es läuft einige Systeme ab, die gucken neben der Hardwareerkennung und laden dann eben einen Screenreader. Und dann gibt es ein mit Dialog und Bash-Skripten gebautes Menü. Das ist relativ einfach gestrickt. Ja, ich weiß. Ich habe vorhin den Mund so voll genommen. Es tut mir leid. Ich werde mich kurz fassen, versprochen. Aber ich glaube, der Folgevortragende hat gesagt, er braucht nicht ganz so lange, also vielleicht. Mit Dialog und Bash-Skripten gemachtes Menü, wo dann eben ganz einfach oben, oberster Punkt ist Hilfe, da Cursor runter, nächster Punkt ist dann, weiß ich nicht, Surfen im www, der nächste Punkt ist E-Mail, der nächste Punkt ist Texterkennung, der nächste Punkt ist dann Notizbuch, Adressbuch und so weiter, Kalender, so gibt es verschiedene Einträge dort und da sind dann einfach Programme hintergelegt, zum Beispiel bei Surfen im www ist dann E-Links hintergelegt als Webbrowser, E-Mail-Programm ist Matt hintergelegt und diese Programme sind dann eben so konfiguriert, dass sie, ich sag mal, möglichst für Screenreader gut geeignet sind, also dass man, ich weiß jetzt gerade keine Option, die da irgendwie direkt hinterlegt ist, aber dass man also sehr komfortabel und einfach sagen kann, ich möchte jetzt einfach nur E-Mails lesen, ich möchte jetzt einfach nur im Internet eine Seite aufmachen. Ich glaube, jetzt ist auch mittlerweile ein YouTube-Client drin, dass ich also auch YouTube-Filme mir dann angucken kann. Das ist relativ umfangreich geworden mittlerweile und es ist halt, der Fokus liegt darauf, eine Benutzeroberfläche zu haben, die zum einen möglichst das abdeckt, was man braucht und zum anderen einfach zu bedienen ist. Also da kann man auch jemanden dran setzen, der vielleicht nicht so viele Computererfahrung hat, der nicht so wirklich viel Kenntnisse hat, der vielleicht auch von der grafischen Oberfläche und oder von der Shell zurückschreckt. Also da hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, das brauche ich alles, das will ich haben, das ist gut, das probiere ich einfach aus, das kann man ganz einfach machen. Und ist auch empfehlenswert. Für all diejenigen, die sagen, ach so ein menügesteuertes Teil, ach das ist irgendwie blöd, das ist doch gar nichts für mich, denen kann ich sagen, es ist kein Problem, es gibt einen Menüpunkt, der nennt sich Shell und dann habe ich eine Shell. Mit allem drin, was ich brauche. Da kann ich ein sudo aufrufen, su, da habe ich dann Rootrechte, da kann ich dann machen, was ich will. Ich kann Dateisysteme checken, ich kann was auch immer machen. Die Software muss dann halt bei der Knoppix mit dabei sein. Aber an sich ist darüber alles möglich. Deswegen angucken lohnt sich, wer einfach das mal ausprobieren will, in diesem ganzen Bereich noch nicht so richtig firm ist und einfach mal wissen will, was geht denn da jetzt, was gibt's denn da, der kann sich das einfach angucken. Ist eine ganz gute Variante. Ja, dann möchte ich noch ganz kurz, was mir sehr hilfreich ist, für mich sehr hilfreich ist, PrelCTY ist in Griml eingebunden, zum Beispiel in der Live-Linux für Systemadministratoren oder für Leute, die eine Rettungs-CD brauchen, wie auch immer. Da kann man beim Bootprompt dann irgendwie sagen, PrelCTY gleich und dann gibt man dann in Parametern dann an, welches Braillezeilenmodell man hat, an welchem Anschluss die angeschlossen ist und was für einen Zeichensatz man laden will. Das ist aber alles in der Griml-Hilfe auch beschrieben. Das kann man ganz gut nachlesen. Das ist eben nur eine normale Live-CD, wo gar nichts extra drin ist. Ja, und dann der letzte Punkt, den ich noch kurz ansprechen will, Linux. Habe ich selber so noch nicht benutzt. Ist ein Linux, was von sich behauptet, und ich denke mal so vom Gefühl, das trifft schon ganz gut zu, dass für blinde und sehbehinderte Menschen optimiert ist. Also da ist Orca direkt integriert, da ist, ich meine, auch Großschriftsachen integriert. Das sind erweiterte Tastenkombinationen vorhanden, etc. Das gibt es auf verschiedenen, das gibt es als verschiedene Versionen. Ein Live-Medium gibt es auch, also auch da könnte man das einfach ausprobieren, Live-Medium nehmen, reinlegen, starten, gucken, was passiert und sich dran freuen. Ja, ich muss jetzt zum Ende kommen, das war's. Jetzt würde ich auch sagen, wenn es Fragen gibt und die Zeit das doch noch zulässt, der nächste Vortragende mir das verzeiht, dann können wir noch eine Frage klären. Ansonsten muss ich an dieser Stelle abbrechen.
Wir hätten jetzt genau noch, vielen Dank für den Vortrag, wir hätten jetzt genau noch Zeit für eine Frage. Die sehe ich dort hinten.
Ich hoffe, da liege ich jetzt nicht falsch mit. Die Frage, die ich hätte, ist, ich habe jetzt auf insgesamt nichts gehört von Emacs Speak, was ja auch eine Sprechlösung ist.
Ja.
Sagen wir mal, um einen gewissen Desktop zum Sprechen zu bringen. Gibt's da, haben Sie da Erfahrungswerte mit?
Naja, das größte Problem, was ich damit habe, dass man Emacs lieben muss, ne? Also, nein, ich habe da nicht wirklich Erfahrung mit an dieser Stelle, damit muss ich passen, aber ja, das gibt es und Emacs Speak bringt das zum Sprechen, das ist richtig. Müsste man sich dann nochmal genauer angucken, aber wie gesagt, ich persönlich bin immer so ein bisschen, da bin ich halt an Emacs gebunden und wenn ich solche Lösungen habe, die mich hauptsächlich in eine gewisse Nutzung drängen, sage ich mal, dann bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber ja, gibt es.
Okay, vielen Dank für den Vortrag, Sebastian. Im nächsten Vortrag geht es dann weiter mit Ralf Vögtle und Linux Presentation Day in diesem Raum.